Komm, Uli, lass uns mal Folgendes tun. Wir haben ja heute, bist du heute Nachmittag da?
Ja.
Ja, dann ist ja gut, denn wir haben das Flüchtlingsthema insbesondere heute Nachmittag. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir reden jetzt noch ein wenig um den mittleren, nahen Mittleren Osten. Im Kontext dessen, was du angesprochen hast, im Kontext der Kontroverse, der Interessensgegensätze, Saudi-Arabien, Iran. Einverstanden?
Ja, ja, ja.
Gut, also dann bitte bitte ich dich zunächst mal Stellung zu nehmen zu dem Thema Waffenproduktion oder
konstruktive
Rolle. Einfach die Polemik, die Kausalität stimmt nicht. Denn diese Anteile werden ja nicht an der Börse in New York verkauft, sondern sie werden zunächst mal in Riyadh verkauft und Araber kaufen. Das ist dann zum Zweiten, die Saudis geben das Geld ja bereits heute aus, kaufen das in Amerika. Das heißt, an der Balance stimmt nichts. Aber was mich eben papiert, ist so eine Sache mit den Verschwörungstheorien. In der arabischen Welt hängt immer der Mossad dahinter und in Iranisch Saudi-Arabien für alles Übel der Welt verantwortlich. Nehmen wir zum Beispiel Syrien. Was war Henne und was war Ei? Am 15. Januar 2012 hat Teheran gesagt, so jetzt wenden wir den iranisch-syrischen Beistandspakt an und schicken qua Regierung unsere Soldaten nach Syrien. Da hat Saudi-Arabien noch nichts getan. Bandar bin Sultan wurde er später Geheimdienstchef und hat er später begonnen, als Folge dieser iranischen Intervention zum Schutze Assads militärisch aktiv zu werden.
Und aber die Saudis waren doch von Anfang an hinter diesen ganzen Truppen, die dort aufgetreten sind.
Zum Beispiel?
Die Leute, die Assad aus dem Gefängnis entlassen hat, in der Hoffnung, dass er sich islamistische Gegner schafft, die sind ja unterstützt worden. Ich rede nicht von den Muslimbrüdern, das war eine ägyptische Connection, sondern ich rede von den freischaffenden, richtig radikalen.
Haben wir nicht als Westen von Assad als Geste des guten Willens gesagt, lass jetzt politische Gefangene frei? War es nicht unser Wunsch, der dazu geführt hat?
Ja, aber er hat das gemacht aus einem bestimmten Kalkül, um an der Macht zu bleiben. Also ist das eine, wenn man die Freilassung politischer Häftlinge fordert. Ich habe nicht kritisiert, dass sie freigelassen wurden, sondern ich habe kritisiert, was mit ihnen passiert ist. Also diese Leute wurden freigelassen und sind dann hinterher mit großer Freude von den Kadern aus dem Irak eingesammelt worden, um den Islamischen Staat aufzubauen. Dafür gibt es, also das ist ja eine systematische Politik gewesen. Was ist denn daran falsch?
Ich schwanke jetzt hin und her zwischen der Moderation, zwischen der Aufgabe eines Moderators und Animators. Nicht? Also normalerweise brauchen wir keine Moderatoren. Das ist eine unsinnige Berufsbezeichnung, unsinnige Tätigkeitsbezeichnung, weil wir sind eigentlich sehr moderat. Ihr seid jetzt gerade nicht so moderat. Ja? Jetzt seid ihr ein bisschen Kampfhähne. Dann lasst mich aber doch mal den Versuch machen, noch, dass wir ein bisschen ordnen. Ja? Weil die Kontroverse besteht ja eigentlich darin, du sagst, Ulrich, also die Saudis, alles destruktive Rolle. Da, wo die hinkommen, Chaos. Rainer Herrmann, was ist deine Meinung?
Nun, es ist die iranische Arroganz. Die Iraner können vor Kraft kaum mehr laufen. Die Iraner sagen, wir, aus dem Gefühl der Stärke heraus, können wir nur die Hegemonialmacht sein. Die arabische Welt ist geschwächt. Saudi-Arabien ist noch am wenigsten geschwächt und Saudi-Arabien versucht einen Prozess zurückzukehren, der 1979 angefangen hat mit der Revolution, mit der Ausbreitung der Schia in der arabischen Welt. 800 Jahre war die arabische Welt sunnitisch geblieben. Seit 1979 ist sie immer mehr in der Levant unter schiitischen Einfluss geraten und Iran war der große Gewinner der Implosion der vergangenen Jahre.
Ja, aber ja, das ist doch was völlig anderes.
Moment, prozentual sind ja die Schiiten insgesamt nach wie vor eine Minderheit.
Also ja, die Schiiten sind eine Minderheit und sie wurden 1812 zum Beispiel in Kerbala und in Najaf von der Saud-Gruppe niedergemacht. Da haben die ihre Pferde in den Räumen, wo die Schreine sind, geparkt und haben Pilger zu Tausenden umgebracht. Zu Tausenden, das ist gewesen 1812, ja.
kein Widerspruch.
Da ist kein Widerspruch. Gut, also. Warte, dann gehen wir zurück.
Das ist falsch.
Da gehen wir zurück zur Grundfrage. Wo spielen die Saudis eine konstruktive Rolle, wo spielen die Iraner eine konstruktive Rolle? A, Saudis.
Freiland. Die Saudis fühlen sich bestätigt durch das, was seit 2011 geschehen ist, eine Transformation, eine einfache, friedliche Transformation in der arabischen Welt ist unter den heutigen Gegebenheiten nicht möglich. Die Iraner haben wiederum die Chance gewittert, hier aufgrund der Implosion von der regionalen Ordnung ihre Macht auszuweisen. Die Saudis haben nie etwas mit Libyen zu tun gehabt. Das waren die Ägypter, das waren die Emirate, aber nicht die Saudis. Die Saudis sind eine Macht der Status quo und möglichst keine Veränderungen, wenn Veränderungen, dann langsam.
Ulrich, wenn Ali, der bevor es in Libyen losging, ins Exil musste, ist in Saudi-Arabien aufgenommen worden. Mubarak, der bevor es richtig losging, in Libyen gestürzt wurde, wurde verteidigt von Saudi-Arabien. Der saudische König hat damals Obama angerufen und gesagt, den hättet ihr halten müssen. Die Saudis haben den Transformationsprozess, der ja das Ergebnis war des Scheiterns westlicher Politik. Also die Intifada ist in meinen Augen der Versuch der Leute vor Ort, die erkannt haben, dass man sich nicht auf ausländische Mächte verlassen kann, um die Region zu demokratisieren. Das merkt man heute auch. Ich darf im Übrigen nicht in den Iran offensichtlich einreisen, sonst wäre ich nämlich gar nicht hier. Also nur, dass ich bin da, ich habe da mit dem Iran, habe ich so meine spezielle Geschichte. Also, die haben solche Akten über sich, warum weiß ich nicht. Nur um dem Eindruck,
Also, lass uns mal schnell noch Jemen bereden. Also, die Saudis bombardieren im Jemen. Das Ziel ist, was ist das Ziel der Saudis? Den Einfluss dort zu stärken, zu stabilisieren. Die Houthis, respektive die Saiditen, muss man vielleicht eine Erläuterung klein machen. Also, die Houthi-Rebellen sind Saiditen. Die Saiditen sind Fünfer-Schiiten. Die Fünfer-Schiiten sind nur beschränkt identisch mit den Schiiten, den Zwölfer-Schiiten, die wir im Iran haben. Und so stellt sich ja immer wieder mal die Frage, gibt es eigentlich für Iran einen großen Grund, die Fünfer-Schiiten, die Saiditen irgendwie zu unterstützen? Jedenfalls die Saudis bekämpfen sie. Das muss man einfach im Kontext noch schnell wissen. Also was ist das Ziel der Saudis?
Ziel der Saudis ist, dass Saudi-Arabien wieder Herrschaft über seinen eigenen Hinterhof hat. Denn Iran sind ja zwei verschiedene Irans. Einmal das institutionelle Iran, die Islamische Republik, und dann das revolutionäre Iran. Und das revolutionäre Iran, das sind die Pasdaran, die Revolutionswächter, die Basij. Die Basij exportieren seit vielen Jahren Richtung Djibouti. In der Nähe von Djibouti haben sie der Küste von Eritrea einen Hafen. Dorthin gehen die Schiffe der Revolutionswächter, dort werden die Waffen ausgeladen. Dann kommen sie über zwei Inseln im Bab el-Mandeb, werden sie dann in der Nähe von Hodeida auf Houthi-Gebiet gebracht. Das zu unterbinden war Ziel Saudi-Arabien.
Okay, ich muss schnell, wir haben manchmal Wikipedia, spielen wir manchmal, und auch Minipedia. Wir spielen schnell Minipedia. Die Basij ist eine Gruppierung, die wurde gegründet von Khomeini in der Zeit des Krieges zwischen Irak und Iran in den 80er Jahren. Und das waren die jungen Leute, unter anderem, die sich in die Minenfelder begeben haben in diesem Krieg, also quasi Selbstmordkommandos durchgeführt haben. Von denen gibt es natürlich nach wie vor sehr viele, und das sind sind aktivistische Gruppen, die damals sehr jung waren. Heute sind sie vielleicht gar nicht mehr so jung, aber sie haben Nachwuchs. Das ist die Basij von Minipedia.
Also ich würde gerne einen kleinen Einschub machen, damit man Jemen in Perspektive sieht. In Jemen gab es neben Tunesien und Ägypten die stärkste zivilgesellschaftliche Aufbruchsstimmung. Studenten haben fast ein Jahr lang vor dem Eingang ihrer Universität kampiert und den Sturz von Ben Ali, der damals ja aus Saudi-Arabien unterstützt wurde, gegen den Saudi-Arabien heute kämpft. Warum diese Änderung, kann ich könnte ich zum Beispiel nicht erklären. Aber da fängt das an, und das ist meine These, immer wenn so etwas entsteht, versucht man es in ein bürgerkriegsähnliches Arrangement umzukippen. Weil die Saudis ja diese Sachen nicht unterstützen können. Saudi-Arabien hätte ja diese demokratische Aufbruchsstimmung unterstützen können.
Und das war auch der Fall. Die Saudis haben gesehen, dass Abdullah Saleh das Problem ist für die Transformation und haben deswegen Abdullah Saleh nach Riyadh genommen, nach dem Anschlag auf ihn, den er schwer verletzt überlebt hat. Und der größte Fehler, den die Saudis vor Beginn des Krieges gemacht haben, ich halte den Krieg für einen Fehler, war, dass sie Saleh wieder haben entschlüpfen lassen. Und Saleh hat sich dann mit den Houthis zusammengetan, um sich an den Saudis zu rächen und an die Macht zurückzukehren.
Ja, das ist richtig. Ja. Gut. Aber die Bewegung, das ist immer noch die Frage, warum man nicht die Bewegung richtig unterstützt hat. Es war eine Aufbruchsstimmung in Jemen. Leute haben... Ja, bitte?
Ganz klar, warum die Saudis das nicht unterstützt haben. Das war antimonarchisch, anti...
Ja, sicher, eben. Ja. Gegen die Diktatur. Zivilgesellschaftlich, ja, das können die Saudis nicht. Und deshalb wird immer alles, wo solche Bewegungen auftreten, da wird zugetreten.
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in Details verheddern. Gehen wir doch aufs große Ganze. Wohin führt diese Kontroverse, wohin führen diese Spannungen, wohin führt diese Rivalität, diese Feindschaft zwischen Saudi-Arabien und Iran? Führt das dazu, heute Vormittag kam auch mal das Stichwort, eines denkbaren Krieges zwischen den beiden Staaten? Ist das denkbar?
Welche Staaten?
Zwischen Iran und Saudi-Arabien.
Also ich glaube nicht. Also die Iraner werden, die Iraner wollen, haben eine ganz andere politische Agenda. Sie wollen Unruhe stiften, um Optionen für künftige Auseinandersetzungen aufrechtzuerhalten. Das ist das Ziel iranischer Politik und nicht Kriege wie zum Beispiel der iranisch-irakische Krieg, unter dem Iran heute noch leidet. Wenn Sie mit Leuten sprechen, die Revolution ist uninteressant für die. Der Krieg gegen den Irak ist das Trauma der Zeit von damals.
Noch heute.
Ja, noch heute, klar. Ja. Und deshalb, glaube ich, werden die Iraner nicht dahin steuern, sondern sie wollen Syrien und je mehr der Westen und die arabische Welt den Iran einbindet in, übernehme ich das Wort, Sicherheitsarchitektur, desto mehr werden sie sich überall zurückziehen. Das erste Beispiel ist Syrien. Wenn es eine syrische Lösung gibt, wird sie nicht am Iran scheitern. Iran wird die syrische Lösung mittragen.
An diesem Punkt kommt man natürlich auch auf das Wirtschaftliche zu sprechen. Ich meine, wir rätseln ja immer wieder, ich rätsle auch, ich weiß es nämlich auch nicht. Wieso sind die Saudis bereit gewesen und sind ja weiterhin bereit, den Ölpreis in den Keller fallen zu lassen? Es gibt die These, also die wollen vor allem den Iranern schaden. Dass die Iraner, wenn die auf den Markt zurückkehren, dass die von dem Geld nicht viel haben. Jetzt schaden sie sich aber ja auch selber. Rainer Herrmann, warum ließen die Saudis den Ölpreis fallen?
Kurz eine Replik. Entscheidend ist, zwischen Saudi-Arabien und Iran eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen. Und da macht der deutsche Außenminister Steinmeier eine sehr gute Politik durch hin und her pendeln. Die Saudis sind überzeugt davon, dass Iran einen Angriffskrieg plant. Wie nimmt man den Saudis diese Angst? Ja. Iran hat auch eine Verantwortung, hier Vertrauensbildung beizutragen. Ich glaube auch nicht, dass Iran das plant, aber Saudi-Arabiens Politik ist davon getrieben, dann bereit zu sein, wenn Iran diesen Krieg beginnt.
Ja, und das ist natürlich ein Ergebnis der Politik der vergangenen Jahre, Iran zu dämonisieren. Anstatt die iranische Politik konkret zu erklären, worauf sie basiert, wirtschaftlich, sozial und kulturell, dann würde man nicht zu diesen merkwürdigen Aggressionsabsichten nach außen kommen. Und dann hätte Saudi-Arabien das überhaupt nicht. Aber Israel hat natürlich ein Interesse daran und die USA auch. Also Hillary Clinton ist bis heute, was den Iran angeht, wesentlich ablehnender als Obama. Sie wird zwar diesen Vertrag auch übernehmen, aber sie ist einfach, sie hat das Gefühl, Iran spielt mit doppelten Karten. Und Iran spielt natürlich auch mit doppelten Karten, wenn man die iranische Politik analysiert, aber die Saudis natürlich genauso. Also wenn man sich anguckt, was die Saudis überall machen, ich habe erlebt, wie die Flüchtlingshilfe des Roten Halbmonds aus Saudi-Arabien direkt den Taliban in Flüchtlingslagern übergeben wurde. Und zwar ganze Lastwagenladungen voll. Dann kamen die Jungs mit den Kalaschnikows und die kriegten die Sachen. Und wenn ich das filmen wollte oder der Kameramann das filmen sollte, dann standen die sofort mit dem Gewehr vor der Kamera und das durfte nicht gemacht werden. Das lief als Flüchtlingshilfe, war aber eine Hilfe an die Taliban, die kamen aus Saudi-Arabien. Und der Rote Halbmond hat die ja direkt angesteuert, das haben wir ja gefilmt. Wir wussten ja, wo das hingeht.
Das ist das Stichwort Saudi-Arabien und Al-Qaida. In keinem Land wird der islamistische Extremismus so entschieden polizeilich bekämpft wie in Saudi-Arabien.
Ja, wenn jemand...
Mit kurzem Prozess, werden irgendwelche Gefechte inszeniert und die werden dann umgelegt. Und die Folge davon ist natürlich, dass die Nachbarländer wie Jemen fliehen. In Saudi-Arabien ist die Gefahr vor Terroranschlägen allerdings so gering wie nie zuvor in dem vergangenen Jahrzehnt.
Weil auch Leute, die straffällig werden, besondere Gefängnisse haben. Also es gibt ja Sondergefängnisse für Leute, die Al-Qaida nahe verurteilt wurden. Da kriegen die Familien werden die alimentiert. Die Leute haben zum Teil sehr komfortable Zellen, werden aus Hotels beliefert, was das Essen angeht. Also ja, das ist unglaublich, was da passiert. Und ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Man sollte das vielleicht mit allen Gefangenen von der Al-Qaida so machen, dass die abschwören. Aber man muss das auch eben sehen, wie das da gemacht wird. Und wenn einer aus den herrschenden Klassen...
Das Entscheidende ist, dass die Familien einbezogen werden. Die Familien kommen jeden Tag in diese Gefängnisse. Die sollen von ihren Familien als ein Sicherheitsnetz übernommen werden, denn der saudische Staat weiß sehr wohl, alleine durch Fünf-Sterne-Menüs werden die nicht wieder zum normalen Bürger. Die Familien sollen die wieder als die verlorenen Söhne aufnehmen. Gut,
also wir nähern uns dem Zeitpunkt 1 Uhr und ich möchte einfach noch wissen, gibt es eine Frage an dieser Stelle an einen dieser beiden Persönlichkeiten? Bitte sehr, Albrecht.
Wir wurden mit vielen Zahlen bombardiert und Statistiken und so. Da kommt mir eine Aussage von Professor Schulte, die er gestern gemacht hat, die er schon letztes Jahr gemacht hat. Ich zitiere nur Concranos alles. Er habe mit Saudis gesprochen von oben und so. Die haben ihm gesagt, 90% der Einwohner würden, wenn sie könnten, die IS begrüßen und übernehmen. Wie stellen Sie sich zu dieser
Statistik? Ja, Rainer Herrmann, du weißt nicht. Beide, bitte.
Als Führungsmacht darstellen.
Also 90% der saudischen Bevölkerung halte ich für wirklich absurd. Ich bin häufig genug in Saudi-Arabien und in der wahhabitischen Geistlichkeit kann ich es mir sehr wohl vorstellen, dass da viele sagen, der islamische Staat ist als Ordnungskonstrukt besser als die saudische Monarchie, zumal Monarchie ja keine Grundlage hat in der islamischen Theologie, ist eine unislamische Regierungsform, aber in der gesamten Bevölkerung nein. Also das zeigen auch die Zahlen der Meinungsumfrage zu Arab Youth von Asta Marcella, wo ich heute Morgen ein paar Zahlen zitiert habe.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen IS und Al-Qaida. Also ich kenne ähnliche Zahlen von Al-Qaida und ich glaube, die Saudis wissen besser als alle anderen, wo der Unterschied zwischen Al-Qaida und IS liegt. Nämlich Al-Qaida ist mit einer Monarchie vereinbar. Bin Laden hat noch 1990 nach der Besetzung Kuwaits durch Saddam Hussein oder irakische Truppen saudische Verbände aufstellen wollen, um Saddam wieder zu vertreiben. Also das, was er für die Amerikaner in Afghanistan gemacht hat, das wollte er dann für die Saudis in Jemen machen. Und er hat sich erst gegen das saudische Königshaus gewandt, als amerikanische Soldaten in Saudi-Arabien stationiert waren. So ist meine Sicht von dieser Position von Bin Laden. Und das zeigt, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Al-Qaida und dem IS. Also 90% Radikalismus könnte sein, aber gilt vor allen Dingen für die Jahre 2003 bis 2005. Heute würde ich sagen viel, viel weniger, weil die Leute wirklich die Nase voll haben. Was meinen Sie, wie voll die Leute im Iran die Nase von Radikalismus haben? Also die Wahlergebnisse in den Städten beschreiben das ja. Auf dem Land, die können ja, würden ja immer noch in den Krieg ziehen, aber in der Stadt nicht.
Gut, ich danke euch ganz herzlich für ein angeregtes Gespräch.